Wir sind in der neuen Predigtreihe, häufig gestellte Fragen. Und herzlichen Dank an den Fragesteller oder die Fragestellerin, die die erste Frage gestellt hat. Und Johanna war hier so lieb und hat uns schon mal das Stichwort gegeben. Ein Wort, was man nicht gerne hört. Hass. Ich habe euch schon manchmal gesagt, in der Woche zuvor, bevor der Gottesdienst beginnt, in dem ich spreche, werde ich so konfrontiert mit den Dingen. Was ich in der letzten Woche erlebt habe, war Hass. Ich möchte das nie wieder erleben. War jemand in meinem Büro, der war krank, aber es war ein Berserker. Ich bin ein Floh gegen den Mann. Der schrie eine Viertelstunde, schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Vase wackelte, zeigte mit solchen Augen und so einem Finger auf mich und schrie: Ich töte dich. Voller Hass. Gut. Wenn ich es für diesen Gottesdienst erlitten habe, ich weiß, was Hass ist. Ich bin dem Hass begegnet. Was für eine Frage hat der Fragesteller, die Fragestellerin uns heute gestellt? Hasst Gott Sünder? Hasst Gott Sünder? Hasst Gott Sünder? Ihr lieben Gemeinde, liebe Besucher, ihr dürft euch vollkommen entspannen. Ich werde euch jetzt nicht ein 30-minütiges Seminar halten, Lehre von der Sünde. Warum nicht? Weil es keine Lehre von der Sünde gibt. Die Sünde wird in der Schrift im Neuen Testament einfach vorausgesetzt. Der Mensch ist fehlbar. Der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch trifft falsche Entscheidungen, er handelt falsch und der Mensch hat sogar die Fähigkeit in sich, zerstörerisch zu wirken. Sünde wird vorausgesetzt und Gott sandte einfach seinen Sohn Jesus Christus, um eine Antwort auf die Sünde zu geben. Jesus ist die Antwort auf die Sünde. Ich war versucht, aber ich werde es nicht tun, 30 Minuten Rechtsausführungen zu machen, obwohl ich die Worte des Rechts in der Schrift so sehr liebe. Ich sage nur eins, Hebräer 1, Vers 8. Das Zepter des Reiches Gottes ist ein Zepter des Rechts. Boah, boah, was sind das für Worte? Wie liebt er das Recht? Weil er das Recht so sehr liebt, wird in der Schrift berichtet, wird über Jesus Christus Freudenöl ausgegossen. Als ich ein junger Mann war und ausgebildet wurde, da sagten die Ausbilder zu mir: Du willst Anwalt sein? Du kannst zwischen Wahrheit und Lüge gar nicht unterscheiden. Boah, da wurde der Spiegel, der Schmutzige, abgewaschen. Jesus liebt das Recht. Aber nein, wir tun es nicht. Nein, wir gehen die Frage, hasst Gott Sünder, nicht rechtlich an, sondern wir gehen es seelsorgerlich an. Das Wort Gottes zeigt uns das Wesen Gottes auf. Und manche Worte in der Schrift sind, wie ich immer so schön sage, ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Die schönsten Filme Hollywoods haben ihr Vorbild in der Schrift. Da ist der Böse und das Volk, das furchtsam guckt und nicht mehr ein- und ausweist. Und dann kommt der Held, der Retter, der sein Leben opfert für das Volk. Dunkelheit im Film, Gewitterwolken und am Ende geht die Sonne wieder auf. Das Wort Gottes ist mitunter verbunden mit ganz großen Emotionen. Mit Emotionen der Verzweiflung, des nicht mehr ein- noch auswissens, vor allem der Furcht. Wie geht es weiter? Dann Spannung, plötzlich Wunder, eine Lösung, am Ende Happy End. Glück, Glückseligkeit. Ganz großes Kino. Bevor der Film beginnt, geschieht im Kino was? Werbung. Werbung. Dem Fragesteller, der Fragestellerin schenke ich Werbung vor dem Film. Werbung heute aus dem Erzgebirge. Ich liebe das Erzgebirge. Warum? Weil meine eine und einzige Mitarbeiterin aus dem Erzgebirge kommt. Und was ist das für eine treue Seele? Mein ganzes Büro lebt von ihr. Sie kann Sachen, die ich nicht kann. Sie rät mir. Ich könnte so viele gute Sachen von ihr sagen. Und so habe ich peu à peu das Erzgebirge lieben gelernt. Und heute muss ich aufpassen, dass mir Erzgebirge Aue nicht wichtiger ist als RB Leipzig. Habe ich mich gefreut über das 1:0. Aber wir sind im Werbevorspann. Werbung für das Erzgebirge. Könnt ihr euch Filme anschauen? So der Herr will, werden wir in diesem Jahr die Bergparade in Annaberg-Buchholz erleben. Und was ist der Höhepunkt der Bergparade? Wenn selbst die Hinzugezogenen aus voller Kehle das Steigerlied singen. Glück auf, Glück auf. Der Steiger kommt. An dieses Wort wurde ich erinnert wegen des Fragestellers. Ich möchte dir einfach in dem Namen des Herrn Jesus sagen, Glück, nicht Hass. Glück ist für dich. Glückseligkeit ist für dich. Dein Steiger kommt, dein Steiger kommt. Jesus Christus ist für dich gekommen in diese Welt. Der Herr hat ihn gesandt in die Grube. Von der Herrlichkeit übertrieben, zugespitzt, in die Grube. Der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Hand. Die Rechte des Herrn behält den Sieg in deinem Leben, der du vielleicht fühlst, dass du in der Grube sitzt und gehasst wirst. Er hat sein helles Licht bei der Hand schon angezündet. Es ist ein für alle Mal schon geschehen. Das Licht ist angezündet für dich. Für den Fragesteller. Ich sage nur noch mehr, die männliche Form ist mir sonst zu viel. Dunkelheit ist nicht für dich, Licht ist für dich. Das Licht scheint in der Grube. Jesus ist dein Retter und dein Helfer. Der Steiger kommt. Das war der Werbefilm. Das Licht geht nochmal an. Wenn du ein Pfingstler bist und wenn du dich als Teil der Elim-Bewegung empfindest, dann ist es ratsam, die Bibelstelle zu kennen, auf der unsere ganze Bewegung fußt. Also, stellt euch wieder vor, nachts um 2. Ich wecke dich. Und frage dich, wie heißt die Stelle und wo steht sie? Und dann sagst du, 2. Mose 15, 27. 2. Mose 15, 27. Und wie heißt sie? Sie kamen nach Elim. Und dann darfst du weiter schlafen. 2. Mose 15, Vers 27. Und sie kamen nach Elim. Ihr merkt, was ich heute Morgen mache. Ich führe euch, der Herr führt uns in die Oase. Lasst uns einmal diese Textstelle lesen. Und zwar 2. Mose 15, dort ab Vers 22. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Ganz großes Kino. Was für ein weiser Text. Der Dualismus des Lebens. Alles hat 2 Seiten. Wüste und Oase. So ist das Leben. Es ist ein biblisches Vorbild. Es ist uns verheißen. So darf es sein. Aber werden wir es erfahren? Du, ich ganz persönlich und die Gemeinde, die Frage steht im Raum. Werden wir es erfahren? Wüste, Oase in der Wüste. Wenn man Wüste erlebt, wirklich vor Ort, dann ist das großes Kino. Und der Guide, der dich in die Wüste fährt, der sagt ständig nur folgenden Satz. Trinke, trinke, trinke. Es ist lebensgefährlich. Trinke. Sein 3. Satz. Immer wieder. Trinke. Nach ein paar Stunden hat der Tourist dann die Wüste verlassen. Die jungen Leute im Quad und die älteren im Jeep. Raus aus der Wüste. Und wie ist es hier im Text? Jahrelang Wüste. Jahrelang Wüste. Und in diesem Moment hier spitzt sich die Situation zu. Eine Situation, die ich mir persönlich nicht vorstellen vermag, weil ich nicht weiß, wie sie das jetzt überlebt haben. Sie alle, die Alten und die Babys und die Jungen. 3 Tage. Kein Wasser gefunden. Von Vorräten aus dem Schlauch noch gelebt. Ich möchte mir das wie im Film vorstellen. Ich möchte in die Gesichter schauen. Und ich vermute mal, dass von Tag zu Tag die Gesichter immer, immer furchtsamer wurden. Nackte Verzweiflung am Ende. Eine allergrößte existenzielle Krise. 3 Tage Wüste und ich habe mich erinnert, 2 Jahre schon Corona. Die Krise heute sieht anders aus. Es ist keine, in der Regel jedenfalls, keine existenzielle Krise, aber es ist ein Krieg auf die Nerven. Wenn ich mir das so kriegerisch vorstelle und die Bomben fallen, dann fallen die Bomben im Moment auf die Psyche. Die Seele der Menschen findet keine Ruhe im Moment. Die Menschen sind aufgemischt, aufgepeitscht. Es geht bis in unsere Gemeinden hinein. Die Menschen überwerfen sich aus Furcht, aus Verzweiflung. Oase in der Krise, Oase in der Wüste. Welche Oase? Wo ist die Oase? Wenn jemand fragt, hasst Gott Sünder, könnte die Verzweiflung ziemlich groß sein. Notvolle Situationen, Situationen der Verzweiflung, Krise im Leben entstehen fremdverschuldet, sie entstehen eigenverschuldet, manchmal wie schicksalhaft. Johanna, Hass. Aus meiner beruflichen Tätigkeit weiß ich, dass Menschen Sünder hassen können. Vor wenigen Tagen habe ich einen jungen Mann verteidigt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. In dieser Verhandlung wurde sich wie kollegial, kameradschaftlich nur darüber unterhalten. Die Handlung war so niederschwellig, ob das überhaupt den Tatbestand schon erfüllt, ob das da schon, ob diese, ja, dieser Balken da schon übersprungen wird. Leider, oder es ist eben so, nicht leider, ich will das gar nicht kommentieren, die Mindeststrafe, wenn der Balken übersprungen wird, liegt eben bei 6 Monaten. Und der junge Mann hatte schon eine Vorahnung. Das Gericht hat sich entschieden, es ist eine Sexualhandlung und er bekam in Summe 7 Monate. Kein Problem. Wenn es nicht von der Presse begleitet worden wäre. Leider kam ein Zeitungsartikel und der junge Mann wurde erkannt. Und dann wurde er in eine Falle gelockt und dort wurde er erwartet und dort war eine ganze Gruppe von jungen Männern und die schlugen ihn zusammen und der blanke Hass begegnete ihm und er musste ins Krankenhaus. Der Mensch kann mit der Sünde des anderen schwer umgehen. Ich weiß auch, dass Sünder sich selber hassen können. Sitzt eine Frau bei mir im Büro. Die hat einen tödlichen Verkehrsunfall begangen. Eine ganz normale Frau wie du und ich im mittleren Alter. Tausende Male ist sie die Strecke gefahren. Sie muss über eine Landstraße fahren und dann nach links abbiegen. Wenn man richtig fährt, muss sie die Kurve 90 Grad nehmen. Davor viel Platz, aber Sperrfläche. Nicht über die Sperrfläche fahren. Was tut sie? Sie fährt nicht 90 Grad, sie fährt 30 Grad über die Sperrfläche. Und dabei übersieht sie im Gegenverkehr ein Moped. Dem Moped ein 16-jähriges Mädchen. Das Mädchen hat keine Chance, ist tot. Die Frau sitzt in meinem Büro und rauft sich förmlich die Haare. Sie kann es sich nicht verzeihen. Sie weint bitterlich. Warum sind in der JVA so viele Psychologen beschäftigt? Weil man schon bei der Aufnahme feststellt, ob derjenige Delinquent, der Sünder, suizidgefährdet ist. Ob er sich hasst, so sehr hasst, dass er sagt, mein Leben ist nichts mehr wert. Mara. Das Wasser ist bitter. Ich weiß um die Qualen der Beteiligten. In der Wüste ohne Wasser schlagen die Emotionen Wellen. Es steigert sich. Sorgenfalten, Furcht, nackte Furcht ums Leben, Murren, Aufbegehren, Rebellion. Gerade war man durch Schilfmeer gezogen. Aber verständlich solche Emotionen. Verständlich diese Furcht. Das Gewissen des Sünders, hasst Gott Sünder? Das Gewissen des Sünders schlägt bis zum Hals. Wie soll ich weiterleben? Wie komme ich aus diesem Hamsterrad der Sünde heraus? Was sollen wir trinken, rufen sie in der Wüste. Wie soll ich weiterleben? Sagt der Sünder. Wo liegt die Lösung? Wo liegt die Lösung? Erinnert bin ich bei der Vorbereitung an die Furcht in der Gemeinde. Wie soll es hier weitergehen? 2 Jahre Corona haben Spuren hinterlassen. Anfänglich Sorgenfalten. Furcht, Murren, begründete Furcht. Werden wir hier trinken können in der Wüstenzeit? Werden wir Oase finden? Wie soll es weitergehen mit der Gemeinde? Die Bibel hat nur eine Antwort. Es ist immer die gleiche Antwort. Es ist das Holz. Die Antwort liegt im Holz. Es hilft nichts. Lasst uns miteinander uns um das Holz versammeln. Meine Güte, Ich würde es so gerne im Film sehen, diesen markerschütternden Schrei des Mose in der Wüste. Ganz großes Kino, Großaufnahme, Gänsehaut im Kino. Herr, hilf! Was für ein Mann. Ein wahrer Hirte für sein Volk. Die Lösung liegt in Vers 25. Der Herr zeigte ihm ein Holz. Ihr Lieben, der Herr wird uns heute in dieser Zeit der Krise nach 2 Jahren nichts anderes zeigen als das Holz. Warum? Das Holz machte das Bittere süß. Der Schlüssel für Leben, für Überleben, für gutes Leben, für sinnvolles Leben, für ein Leben ohne Furcht, mit einem mutigen Blick in die Zukunft, liegt im Holz. Jesus trug das Holz. So sehr hat Gott den Sünder geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Jesus trug das Holz. Jesus trug die Sünde am Holz. In aller punktuellen Bitterkeit des Lebens, Dualismus des Lebens, es gibt Wüste im Leben, es gibt Krisen im Leben, es gibt bittere Momente im Leben. Es gibt möglicherweise sogar Momente, wo wir dem Hass ins Auge blicken müssen. Leider. Aber in aller Bitterkeit dieses Lebens gibt es das Holz. Und der Herr zeigt dir heute Morgen als Lösung für dein Leben das Holz. Zweifle nicht. Zweifle nicht an seinen Versprechungen in deinem Leben. Zweifle nicht an seiner Güte. Zweifle nicht an seiner Liebe. Halte fest am Wort, am Geschehen am Kreuz. Der Herr Jesus Christus ist gegenwärtig, so sagt es sein Wort, in der Wüste. Er ist gegenwärtig in der Corona-Krise und er zeigt uns in seinem Wort, was? Allmacht. Es ist ihm alles möglich. Bitterkeit wird in Süße verwandelt, allein durch ein Holz. Und so dürfen wir es ausrufen heute Morgen, es gibt einfach schlichtweg uferlose Hoffnung. Für jedermann, für jeden Menschen, für die Gemeinde, für jeden, der sich auf den Namen Jesus beruft, auf diesen Namen stützt. Und so darf ich dem Fragesteller sagen, und jedermann, der unter anhaltender Sünde in seinem Leben leidet, ich darf dir in dem Namen Jesus sagen, nicht Bitterkeit ist für dein Leben gedacht. Nicht Qual ist für dich gedacht, nicht die Grube, sondern nach dem Wort des Herrn Süße ist für dich gedacht. Dein Geist, deine Seele und dein Leib sollen zur vollkommenen Erholung gelangen, an einem Ruheort. Und dieser Ruheort ist wo? Am Holz, bei Jesus. Was sagt das Wort? Wohin wird er dich in der Wüste führen? In der Wüste führt er dich in eine Oase. Die Oase liegt in der Wüste. Es ist eine Zeit der Erholung. Und dann geht es weiter. Was ist der Grund? Und was ist die Ursache für einen solchen Zuspruch? Es sind 3 Worte. Und dann nochmal 4 Worte. In Summe 7 Worte. Gott ist Liebe. Er liebt auch dich. Gott ist Liebe, er liebt auch dich, den Fragesteller. Und jeden, der die gleiche Frage in seinem Herzen trägt. Wende dich an den, der für dich ans Holz ging. Und nun noch Achtung. Ein bisschen Recht müssen wir noch machen. Er schenkte ihnen an diesem Ort ein großartiges Geschenk. Eines der größten Geschenke in der Menschheitsgeschichte. Er schenkte ihnen das Recht. Vermutlich vielleicht das zweitgrößte Geschenk nach Jesus selbst. Ohne Recht, ohne Regelung der Verhältnisse könnten die Menschen nicht miteinander leben. Es wäre Chaos und Anarchie. Alle Beziehungen unter den Menschen und vom Mensch zu den Sachen bedürfen der rechtlichen Regelung. So heißt es dann in Vers 26. Wenn du der Stimme deines Gottes eifrig gehorchen wirst, seine Gebote zu Ohren fasst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. In den Ordnungen des Herrn zu leben, ist faktisch pure Gesundheit. Das gute Gewissen des Menschen strahlt aus in alle Bereiche seines Lebens. Wie überlebte das Volk in der Wüste? Wie konnten sie so lange überleben? Sie überlebten, weil sie gehorchten der Stimme. Nach dem Befehl des Herrn, so heißt es in der Schrift, 4. Mose 9. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisungen des Herrn. Beispiele. Lagerte sich die Wolke einige Tage, lagerten sie sich. Hob sich die Wolke vom Abend bis zum Morgen, liefen sie los. Blieb die Wolke 2 Tage oder einen Monat, lagerten sie sich wieder exakt so, wie die Wolke sich lagerte. Was war die Folge dieses wunderbaren, guten Rhythmuses, dass sie auf sein Wort gehorchen? Was war die Folge? Hier, die Füße blieben gesund. Die ganze Wüstenwanderung über. Wie wundersam. Die Füße blieben gesund. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich Befindlichkeitsstörungen an den Füßen habe. Ich habe mir selber gepredigt. Die Füße bleiben unverletzt. Der Herr ist dein Arzt, wo ich der Stimme des Herrn folge, in seinem Rhythmus verbleibe. Also, für alle, die Fußschmerzen haben, das ist deine Stelle hier. Es ist gesund für die Person und es ist gesund für eine Gemeinde, auf die Stimme des Herrn zu hören, den Heiligen Geist zu vernehmen, in einen Rhythmus zu kommen, von sich bewegen und von sich lagern. Wunder über Wunder geschehen im Gehorsam. Ganz am Rande, die Kleider verschlissen nicht in der Wüste. Nicht wie heute. Wann gilt es zu laufen und wann gilt es sich zu lagern? Das ist die Frage heute. Für mich ist das hier ein biblisches Vorbild, aber für mich ist es Aufforderung, diese Stimme, wie Mose sie vernommen hat, heute wahrzunehmen und Hirtendienst an der Gemeinde auszuüben. Habt ihr den Losungstext heute Morgen schon lesen können? Haggai 2, Vers 5. Haggai 2, Vers 5. Die 2 steht für Gott und Mensch oder Gott und die Gemeinde und die 5 ist die Zahl der Gnade. Manche sind der sicheren Überzeugung, dass Elim die 5. Station auf der Wüstenwanderung war. Einige vor dem Roten Meer und einige, und dann kommen wir ja gleich zu Elim. Mara und dann Elim. Haggai 2, Vers 5. Mein Geist soll nicht von euch weichen, spricht der Herr. Fürchtet euch nicht. Das ist der Zuspruch der Gemeinde für den Tag heute, in Herrnhuter Losungen. Mein Geist soll nicht von euch weichen. Fürchtet euch nicht. Habt ihr sie noch vor Augen, die Furcht? Kein Wasser, furchtsame Blicke? Ich weiß um deine Furcht, um die Zukunft der Gemeinde. Fürchtet euch nicht, spricht der Herr dir heute zu. In Krisenzeiten schenkt der Herr seinem Volk eine Oase mitten in der Wüste. Wirst du das schaffen? Werden wir das als Gemeinde schaffen? Was heißt es? Sich lagern an den Wasserquellen heißt nichts anderes als eine andere Körperhaltung einnehmen. Nicht einfach immer so weiterlaufen. Zu Kräften kommen. Für den Fragesteller nochmal ganz klar, Oase ist für dich gedacht, nicht die Grube. Es ist eine ganz freundliche Antwort des Herrn auf das Murren des Volkes, auf die Furchtsamkeit des Volkes, auf alle Rebellion. Er antwortet mit Wundern. Er antwortet mit Liebe und Freundlichkeit. Er zeigt uns, wie göttliches Leben in dieser Welt funktioniert. Alles Murren der Menschen, alle Murren der Menschen, allem Aufbegehren, aller Rebellion, aller Unruhe begegnet er damit, dass er Süße schenkt in einer Oase. Unfassbar. Wir sind wieder beim gleichen Satz. In der Schrift des Herrn regiert der entgegengesetzte Geist. Ein Geist, der dem natürlichen Menschen fremd ist. Wie also funktioniert Leben? Was ist das Geheimnis? Erstens, man kann in Wüstenzeiten überleben. Man kann in der Corona-Krise gesund bleiben, auch mit der Psyche. Egal, welche Angriffe auf unsere Psyche derzeit stattfinden. Man schafft es, in der Wüste zu überleben. Und wir haben ein Ziel. Durch die Wüste geht es nach Kanaan. Und drittens, in der Wüste finden wir Oasen, die uns der Herr schenkt, mit Gottes Hilfe. Es ist wie in dem Film, nach den Tränen wird Lachen sein. Könnt ihr euch das vorstellen, als das Wasser süß wurde, wie sie sich in den Armen lagen, wie sie sich umarmten, wie sie lachten und weinten und jubelten? Das ist die Zukunft. Das ist das Bild, dass uns das Wort Gottes für dich persönlich und für die Gemeinde malt. In harter Zeit, im Leid, finden wir Gottes Hilfe. Warum? Warum? Weil es seine Eigenschaft ist, weil er ein guter Hirte ist, der dich und der sein Volk auf gute Weide führt, auf satte Weide, wo du satt wirst, wo du gesund bleibst, wo du trinken hast, wo du essen hast. Er ist unser guter Hirte. Und so bin ich voller Hoffnung und voller Zuversicht für dich selbst und für die Gemeinde. Er schenkt uns im Wort Gottes, ich muss es noch einmal sagen, er setzt immer eins drauf. Unfassbar. Er schenkt nicht nur Liebe, Gnade, Versorgung, nein. Er setzt immer noch eins drauf. Er vermag es, den Menschen in eine Oase zu führen. Boah. Meine letzten Worte. Danke, Herr, dafür. Amen. Lasst uns miteinander beten und dazu aufstehen. Ich würde folgenden Vorschlag machen, dass wir zunächst einmal ganz still sind, allenfalls das Keyboard hören. Und zwar hast du jetzt Zeit, deine ganz persönliche Gottesbeziehung zu pflegen. Sag ihm deine Sünde. Sag ihm das, was dir vor Augen steht, wo du spürst, mein Gewissen ist nicht völlig rein, im Reinen mit Gott. Ich entlaste mich. Ich bringe es ans Holz. Wie gerne vergibt er dir alle deine Schuld. Sprich es ihm aus. Stell deine Beziehung zu Jesus jetzt wieder her. Lasst uns einfach still sein. So ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht und vergibt euch alle eure Schuld. In dem Namen Jesus spreche ich dir die Vergebung deiner Schuld und Sünde zu. Wie Paulus darfst du sagen, ich habe alle Zeit ein gutes Gewissen in Jesus. Nicht Hass ist deinem Leben gedacht. Liebe ist für dich. Ich spreche dir Gesundheit zu in dem Namen Jesus. Dein Geist soll sich erholen, deine Seele soll zur Ruhe finden. Du sollst nicht mehr aufgeregt hin und her rennen, verzweifelt suchen im Surrogat, im Ersatz. Du sollst das Original finden, das gute Holz, Jesus, deinen Herrn. Knüpfe jetzt neu die Beziehung zu deinem Herrn, zu Jesus. Das ist Oase. Lagere dich an den Wasserquellen. Der Geist Gottes fließt. Er fließt. Ströme lebendigen Wassers fließen in dieser Welt, in deinem Leben, in der Gemeinde. Die Sonne soll dich nicht stechen. Da sind die Palmbäume. Lagere dich. Ruh dich aus, mein Kind. Komm zur Ruhe. Ein vollständiges Ja hat der Herr zu dir. Uneingeschränkt. Lagere dich. Ruh dich aus beim Herrn.
Es gibt noch einen kurzen Gebetseindruck, bevor wir in das Reaktionslied gehen.
Es war schon recht spannend, weil es ist eigentlich in der Predigt schon alles gesagt. Aber ich hatte vorher noch ein Bild, und zwar habe ich eine Person gesehen, die ja vollständig bedeckt war, wie von so einer dunklen Wolke. Und dann habe ich so genauer hingeschaut, und das waren wie so Fledermäuse. Richtig, also so, es gibt ja diese Vampir-Fledermäuse, und die Person war eigentlich komplett leer, ausgelaugt, in ganz tiefem Schmerz, tiefer Trauer. Dann ist ein Licht von oben gekommen und ist so durch diese Wolke durch, und die Person hat nach oben geschaut und ist aufgestanden. In dem Moment sind diese ganzen Fledertiere weggeflogen und du hast die Chance gehabt, wirklich gen Himmel zu schauen. Dazu hatte ich diesen Liedvers: Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Wenn du heute Jesus annimmst oder ihn so sehen kannst, dann wird sich diese Wolke heben und du wirst aufstehen können.